wunderbar, in Gottes Gegenwart zu stehen. Amen. Und Gott möchte seinen Geist ausgießen. Das glaube ich wirklich. Und ich höre von überall, Gott tut große Dinge. Der Stress nimmt manchmal zu, die Not wird zu, die Anfechtungen nehmen zu. Uns ist in Turin fast schon wieder ein Leiter wirklich fast gestorben. Und Gott hat ihn zweimal übernatürlich berührt. Er hatte schon vor 3 Jahren eine göttliche Heilung erlebt nach einer ganz schwierigen Krebserkrankung. Er hatte jetzt eine Hirnentzündung. Und es sah wieder ganz knapp, sein Leben hing nur an einem Fädelchen. Und wow, Gott hat ihn wieder berührt und wieder aufgerichtet. Gott tut Großes. Ich höre von kreativen Wundern, wo Menschen Glieder nachwachsen. Gott möchte seinen Geist ausgießen. Möchtet ihr dabei sein, wenn das geschieht? Oh, Halleluja. Und da sind wir ja wunderbar unterwegs mit unserer Predigtserie in Abhängigkeit und Vertrauen zu Gott leben. Wer möchte Gott lernen, besser zu vertrauen? Oh ja, das sehe ich. Entschiedene Hände, super. Wir haben ja gehört bereits von Smith Wigglesworth, der ein normaler Mensch war, mit normalen Anfechtungen, dass es andere Dimensionen gibt für uns Menschen, für Gottes Kinder. Das hat uns Jesus ja verheißen. Und das motiviert mich, solche Biografien. Ich habe noch 2, 3, 4 auf Lager. Sabine hat darüber gesprochen, im Rhythmus der Ruhe leben, ein ganz wichtiges Thema. Das Thema des Gottvertrauens hatte noch so viele Facetten. Es gäbe so viele Dinge, die ich euch sagen möchte, ich habe nicht gewusst, wo anfangen. Und da habe ich mit dem schwierigsten Thema für heute begonnen. Geheimnisse und Unverständliches im ganz persönlichen Prozess des Glaubenslebens. Ist der Glaube für dich immer logisch? Nein? Dann haben wir das richtige Thema. Wow. In der Welt werden wir Menschen oft vom Sichtbaren bestimmt, sicher. Und wenn wir nicht gut sehen, gehen wir zum Augenarzt und holen uns eine Brille, oder? Und auch die Pharisäer und auch die Volksmenge, die sagten zu Jesus: Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir hören. Dann glauben wir, oder? So sind wir Menschen. Und der Thomas hat den besten Bibellehrer, die beste Jüngerschaftsschule bei Jesus, oder? Hat Jesus versagt oder hat Thomas versagt? Thomas hat gesagt, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich nicht. Ja, das ist menschlich, oder? Was hat Jesus ihm gesagt? Bisschen ernüchternd, oder? Weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Wow. Eines Tages werden wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Das wird gewaltig, oder? Dann werden wir wie Flora vom Glauben zum Schauen kommen. Weißt du? Aber hier auf Erden werden wir nur Teilhaber und Erben dieses Reiches durch den Glauben. 2. Korinther 5,7 sagt uns, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Unglaubens. Nein, des Glaubens. Noch nicht ein Leben des Schaues. Was war das Problem von diesem Thomas? Sein Glaube war an die Sinne gebunden, oder? Und Gott möchte, dass wir lernen, hier ein Leben des Glaubens zu leben. Jedes Land hat seine Währung. In der EU bewegt sich die meisten Dinge, wenn man Euros auf den Tisch legt, oder? Und in der Schweiz sind es die Schweizer Franken, die Dinge ins Rollen bringen. Und die Währung im Reich Gottes, die Dinge in Bewegung bringt, die heißt Glauben. Glauben! Ja, aber eben diese Währung, die birgt ein paar Geheimnisse. Erster Punkt, Der Glaube unterliegt nämlich nicht immer streng mathematischen Gesetzmäßigkeiten. Das haben wir bereits schon gehört. Und deswegen fallen manchmal Christen in Glaubenskrisen. Weil gewisse Dinge nicht so kommen, wie sie sich das von ihrer Logik her vorstellen. Wie sie empfinden, dass das ablaufen hätte sollen. Und jeder von uns, jeder, kommt in Lebenssituationen, die wir nicht verstehen können. Die wir nicht einordnen können. Stimmt's? Und da fragen wir, ja Gott, wieso? Wieso greifst du jetzt nicht sofort ein? Wieso machst du die Verheißungen deines Wortes nicht augenblicklich wahr? Unglaublich. Da haben wir uns gefreut auf die Geburt unserer ersten Tochter. Und dann kam der Weihnachtstag und sie lag im Sterben. Wir wussten nicht, ob sie diesen Weihnachtstag überleben würde im Kinderspital unter der Sauerstoffglocke. Gott, wieso? Hast du eine Antwort? Wir dienen dir doch, Gott. Also ich fahre mit dem Tram durch Turin. Turin ist noch ein bisschen größer als Brig, ist eine Millionenstadt. Lange bevor meine Familie das erste Mal in Turin dann war, und da lese ich im Tram auf einer Haltestelle den Namen eines Spitals. Und ich höre Gottes Stimme zu mir sprechen. Deine Frau wird einmal in diesem Spital liegen. Und viele Monate später hatte dann meine Frau einen Reitunfall und sie lag in diesem Spital. Sie erlebte aber auch eine spektakuläre Heilung. Hast du mir Antworten? Da gibt es viele Fragen, zu denen wir mit unserem menschlichen Verstand, mit unserem menschlichen Spatzenhirn hier auf dieser Erde niemals wirklich plausible Antworten finden. Aber da stellt sich ganz die entscheidende Frage, wie wir mit diesen Geheimnissen und diesen Unverständlichkeiten umgehen. Die Bibel beglaubigt ja Paulus zum Beispiel als eine gewaltige Heilungsgabe, oder? Und dennoch muss der Trophimus krank in Milet zurücklassen, sagt uns die Bibel. Wieso? Oder Elisa war so übermäßig gesalbt und erfüllt mit Gottes Kraft, dass wir lesen in 2. Könige 13, 21, und es geschah, als sie einen Mann begruben, siehe, da sahen sie die Räuberschar und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Als aber der Mann da hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, da wurde er lebendig und stellte sich auf seine Füße. So viel Power, so viel Auferstehungskraft, dass noch im toten Leichnam. Da ging Leben aus, oder? Und dann sagt uns die Bibel, dass Elisa an einer Krankheit gestorben ist. Kannst du mir diese Logik bringen? Verständlich machen? Eine andere Knacknuss bietet zum Beispiel auch Hebräer 11, 13. Da wird diese gigantische Liste dieser renommierten Glaubenshelden aufgezählt. Und dann heißt es im 13. Vers, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von fern gesehen, mit dem Feldstecher, und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen. Ja, wie geht denn das? Die Typen werden aufgelistet in diese Liste der Glaubenshelden und haben das Verheißene aber noch gar nicht erlebt. Sie haben erst geglaubt. Sie sind noch nicht vom Glauben zum Schauen gekommen. Und genau in diesem Vers lüftet sich ein Teil eines Geheimnisses des Glaubenslebens, wenn wir den zweiten Teil dieses Verses anschauen. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Wow, das ist spannend. Und hör, Gott hat für dein Leben eine viel, viel größere Bestimmung, als hier auf dieser Erde 60, 80, 100 Jahre zu vegetieren, sondern er hat dich geschaffen, um ewig zu leben. Für die, die es noch nicht bemerkt haben, das ist ziemlich lang. Er hat dich geschaffen, um ewig mit ihm zusammen zu sein. Das war seine Absicht. Und die Bibel sagt uns, dass wir auf dieser Erde über allem anderen die Bestimmung haben, als Fremdlinge und Pilger zu leben. Das ist unsere Berufung. Alles andere ist eigentlich nur Beigabe, noch viel mehr als das Gemüse beim Saftbraten, oder? Ist klar. Die Berufung ist, wir gehen mal nach Hause in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit dort, wo die Straßen von Gold leuchten. Und hier ist ein bisschen Vorbereitungszeit. Und auf dieser kurzen Lebensreise auf dieser Erde sollen wir vor allem auch diesen ruhmreichen König der Könige und Herr der Herren kennenlernen und dabei bereit gemacht werden, ihm zu begegnen, um dann für immer mit ihm vereint zu sein. Und deswegen hat uns Gott als solche Pilger zu einem Glaubensleben berufen. Wir haben es gehört, 2. Korinther 5, 7. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und als solche Pilger, die unterwegs sind in die Ewigkeit, sollen wir hier auf Erden etwas von diesem göttlichen Wesen, von dieser göttlichen Herrlichkeit ausstrahlen. Und deswegen führt uns Gott in der Vorbereitung auf den Himmel durch diesen ganz persönlichen Glaubensprozess der Glaubensschulung, der das Ziel hat, ihn besser kennen zu lernen. Du bist ein Pilger hier, um deinen Herrn kennen zu lernen. Der Schreiber eines Pfingstjubelliedes hat das so wunderschön formuliert, indem er gedichtet hat: Nun liegt auf meinem Pilgerkleid des Himmels Sonnenschein, so pilgere ich zur Herrlichkeit, du machst mich selbst dazu bereit. Ich habe vieles in Italien gelernt. Etwas ganz Interessantes ist Folgendes. Wenn du dich mit einem Italiener triffst, zum Beispiel um ein Haus zu kaufen, dann triffst du dich vielleicht mit ihm 7 Mal zu einer Besprechung. Wahrscheinlich sind 15, aber ist ja egal. Und dem Italiener ist es dabei völlig egal, wie lange das geht, dieser Prozess. Es ist einem völlig egal, wie lange es geht, bis da eine Einigung kommt, wie lange es geht, wie umständlich dieser Weg ist. Er will dich kennenlernen in dieser Zeit. Er will dich spüren, er will dein Vertrauen gewinnen. Und deswegen trifft er sich mit dir 7, 8, 9, 10 Mal. Ist ihm eigentlich egal, über was da gesprochen wird. Er möchte dich, deinen Puls spüren. Und wenn er dein Vertrauen nicht hat, verkauft er dir das Haus nicht. Und verstehen wir, der Weg ist für ihn schon bereits wichtiger Teil des Zieles. Und genauso sollen wir auf unserer Pilgerreise Jesus besser kennenlernen, ihm vertrauen lernen. Und das Erste, das wir also erkennen müssen, ist, dass der Glaube nicht immer streng mathematischen Gesetzmäßigkeiten unterliegt und dass Gott unser Leben im ganzen Spektrum der Ewigkeit betrachtet. Es geht darum, dass wir ihn kennenlernen. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das Zweite, das wir begreifen müssen, ist, dass Glaube und Vertrauen nur in einer ganz persönlichen Beziehung mit persönlichen Erfahrungen wachsen können. Du kannst deine Biografie lesen, aber da wächst dein Vertrauen nicht gewaltig, oder? Und deswegen hat Gott für jedes Gotteskind ein höchstpersönlich zugeschnittenes Trainingsprogramm zusammengestellt, um deinen Glauben zu fördern. Und da muss jeder Einzelne von uns ganz persönlich durch. Da kann deine Frau, dein Mann für dich nicht durch, auch nicht dein Pastor. Und hab keine Angst, wenn wir eine Lektion schwänzen, schenkt uns Gott eine wunderbare Gelegenheit, dass wir es nochmal probieren können. Dass unser Glaube und unser Vertrauen wachsen können. Und aus diesem Grund lässt Gott es zu, dass wir täglich herausgefordert werden im Glauben, damit der Glaube stimuliert wird zu wachsen. Ein Baum wär's nur dann. Ein Baum schlägt nur dann seine Wurzeln in die Tiefe, wenn er hin und wieder geschüttelt wird von einem Sturm. Und Gott möchte, dass wir ihn immer besser kennenlernen und im Glauben stark werden, in ihm gegründet werden. Und du bekommst Vertrauen in eine Person, wenn du mit ihm zusammenlebst, wenn du ihn erlebst, wenn du merkst, wie er reagiert. Gott hat ein Glaubenskonzept für dich, einen Glaubensweg, eine Glaubensschule, ganz persönlich, so wichtig bist du ihm. Nehmen wir den Mose, oder? Als Gott den Mose berufen hatte, war sein Glaube ziemlich unterentwickelt, oder? Er war schon ein alter Greis ein bisschen. Hei, hat er sich mit Händen und Füßen gewehrt, oder? Gegen die Berufung. Der hat noch mehr Ausreden, fast mehr Ausreden gefunden als wir, oder? Wie viele Jahre hat Gott sich Zeit gelassen in seiner höchstpersönlichen Glaubensschule? 40 Jahre! An der besten Universität Jerusalems, oder? In der Wüste, bei den stinkenden Schafen. Halleluja! Gott hat sie Zeit gelassen, 40 Jahre Geduld gehabt, bis die Glaubensmuskeln von Mose ein bisschen stärker waren. Und durch dieser Glaube ist gewachsen. Der konnte nachher ein Volk von 2 bis 3 Millionen in die Wüste führen, ins Nichts. Hey, da musst du entweder verrückt sein oder du musst Glauben haben. Er hatte Glauben. Aber da war ein Prozess dahinter von 40 Jahren. So dass wir lesen in Hebräer 11, 27, durch Glauben verließ er Ägypten, ohne den Grimm des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren aus Serien. So schön gesagt, oder? Der hat ihn nicht gesehen, aber er hat sich an ihn gehalten. Und hör, Gott möchte von dir und erwartet von dir und von mir nicht einen Superglauben eines Moses, eines Elias. Aber er erwartet von uns, dass wir die täglichen Herausforderungen des Glaubens nicht einfach in den Wind schlagen, sondern mit ihm teilen und mit ihm besprechen. Ich glaube, gewisse Christen sind immer in einer Schlange, weil sie nicht wachsen wollen, weil sie keine Schritte nach vorne machen. Das Ente beschreibt uns Abraham als Vater des Glaubens. Und dann denken wir an seine Geschichten und sagen wir, der hatte Glauben bei all diesen komischen Dingen, die er gemacht hat. Und da müssen wir sehen, die Bibel spricht natürlich von seiner gesamten Glaubensentwicklung, wenn es vom Vater des Glaubens spricht. Da gab es Hoch und Tiefs. Aber wenn wir genau hinsehen, hat Gott diesen Glauben ganz praktisch und konkret gefördert und gesteuert. Und nach 30 Jahren, hallo, 30 Jahre, war er so weit, seinen eigenen Sohn zu opfern, Gott hinzugeben. Wow! Weißt du wie? Da ist etwas gewachsen. 30 Jahre Glaubensschule. Hebräer 11, 19 erzählt eben darauf, dass Gott imstande sei, auch von den Toten zu erwecken. Verstehen wir? Persönliche Glaubensschule. Wow. Und diese Glaubensschule, diesem Glaubensprozess muss sich jeder von uns ganz persönlich stellen. Da gibt es keine Abkürzungen. Du kannst den Glauben nicht einfach übernehmen. Der kann auch nicht eingeimpft werden. Auch wenn deine Eltern gläubig waren, das nützt dir nichts. Er ist nicht vererbbar. Abraham musste wie lange warten, bis die Verheißung wahr wurde, dass seine unfruchtbare Sarah endlich den Isaac geboren hatte. Wie lange? 24 Jahre. Wie? Ja, genau, 90 war er dann, aber 24 Jahre hat er gewartet. Mit 75 hat er die Verheißung bekommen. Dann ist der Isaac endlich da gewesen. Und Isaac, der Sohn Abrahams, hatte ausgerechnet wieder eine Frau, die war unfruchtbar. Ja, hei, die Übung haben wir schon mal gemacht, haben sie gesagt, in der Familie. Und die Bibel sagt uns, dass Isaac herausgefordert war, wieder selber zu Gott zu beten wegen der Unfruchtbarkeit seiner Frau. Auch sein Glaube wurde persönlich trainiert. Hat er nicht einfach geerbt bekommen, oder? Und so wurde Rebekka der unfruchtbaren Frau Isaac nach dem Gebet doch noch der Jakob geboren. Und wie paradox ist doch das Leben, oder? Auch Jakobs Lieblingsfrau Rahel war wieder unfruchtbar. Gott hat ja so eine interessante Logik, oder? Merken wir gut. Obwohl Jakob auf der Segenslinie war, aus der später der Messias stammen sollte, das hat Gott so ganz klar sich vorgenommen, wurde auch er in der dritten Generation mit Dingen konfrontiert, die seinen Glauben und seine Beziehung zu seinem Schöpfer ganz persönlich herausgefordert hatten. Kein Übernehmen, kein Einimpfen. Du hast eine persönliche, höchstpersönliche Glaubensschule. Und so ist auch er gewachsen. Und es berührt mich, wie dieser Jakob vor seinem Tod seinen Gott beschrieben hatte. Er ist der Gott, der mich behütet hat. Er ist der Gott, von dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaac gewandelt haben. So schön. Wie wär's der Glaube? Wie wäre es das Vertrauen? Durch diese Beziehung, durch diesen Wandel. Um zu wandeln, da brauchst du Nähe. Unser Glaube wächst und wird also genährt in dem Maß, wie wir es lernen, vor Gottes Angesicht zu stehen, mit ihm zu leben. Und das ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Dann wissen wir, das möchte ich nur ganz kurz erwähnen, dass unser Glaube wächst, indem wir Gottes Wort aufnehmen, indem wir die Bibel lesen, indem wir über das Gehörte meditieren, indem wir Zeit nehmen, das gepredigte Wort zu hören. Und ehrlich gesagt, 20 Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde in der Woche ist ein bisschen wenig. Römer 10,17 sagt, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung, aber durch Wort Gottes. Manchmal sollten wir die Zeit für die Facebook und Internet und Radio und Fernsehen zusammenzählen und gegenüberstellen der Zeit, die wir Gott widmen im Bibelstudium. Psalm 1,1 sagt, wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Wie ist er? Wie ein Baum? Gepflanzt an Wasserbächen. Und alles, was er tut, gerät ihm wohl. Wow, das möchte ich nicht mehr wiederholen, das wissen wir, oder? Also unser Glaube wächst in dem Maß, wie wir es lernen, in der Gegenwart Gottes zu leben und indem wir sein Wort aufnehmen und nicht nur aufnehmen, sondern meditieren. Verstoffwechseln ist das medizinische Wort, gell, Vanessa? Verstoffwechseln. Und ich sage dir etwas, bis zum letzten Tag unserer Pilgerschaft wird unser Glaube herausgefordert werden. Wenn du einen Glaubenssieg errungen hast, muss ich dich leider enttäuschen, dann bist du noch nicht am Ende deiner Reise angekommen. Die nächste Herausforderung wartet schon wieder nach der nächsten Kurve. Wieso? Weil Gott ein hohes Ziel hat für dein Leben. weil er möchte, dass du ihn kennenlernst als Freund, als Helfer, als Hirte. Und deswegen kommen manchmal diese Prüfungen. Das Volk Israel. Sie sangen noch freudig das Loblied auf der anderen Seite des Roten Meeres. Der Herr lebt, Rosse und Reiter hat er ins Meer geworfen. Halleluja. 3 Tage gelaufen, das Wasser konnte man nicht trinken, es war bitter. Gott, wieso hast du uns hierher gebracht? Dann kamen sie nach Elim, einer Stadt mit 12 Wasserbrunnen, und sagten, unser Gott hat uns sensationell versorgt, er ist der Beste. Und da ging es schon wieder weiter in die Wüste, oder? Und ich glaube, wurde wieder auf die Probe gestellt. Und sie haben nicht verstanden, Gott möchte ihnen lernen, hört, ihr seid nicht allein, ich bin mit euch und möchte euch beschenken mit allem, was ihr braucht. Dann kam das Wasser aus dem Felsen und das Manna vom Himmel. Wow! Unser Glaube wird bis zum letzten Tag unserer Pilgerreise herausgefordert werden, damit wir wachsen, damit wir Jesus, der gute Jesus, besser kennenlernen, lieben lernen, damit wir vorbereitet werden für die Ewigkeit und damit wir lernen, mit Jesus Siege zu erringen. Amen. 1. Johannes 5,4 sagt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es hat jeder von uns seine ganz persönlichen Glaubensherausforderungen. Bei dem einen vielleicht ein gesundheitliches Problem. Der andere denkt, ich schaffe es nicht mehr, meine Finanzen in den Griff zu kommen. Einer hat versagt, der sieht nur noch schwarz und so weiter. Jeder von uns wird da immer wieder herausgefordert. Zu glauben. Aber jetzt kommt eine ganz provokative Frage. Wie positiv soll und darf denn unser Glaube sein? Was ist schwärmerisch und was ist vernünftig? Und was ist biblisch und was ist realistisch? Es gibt Christen, die sind mit dem Auto über einen Nagel gefahren und der Pneu ist platt. Und sie legen ihm die Hände auf und beten, dass wieder Luft hineinkommt. Wieso nicht? Es heißt ja schließlich, alles ist möglich dem, der da glaubt. Oder? Geh deinen persönlichen Glaubensweg und mach die Dinge, wie du dich fühlst. Geführt weißt, egal was Menschen von dir denken. Denn Gott hat manchmal wirklich, er hört manchmal wirklich verrückte Dinge. Und ihm sind manchmal die Naturgesetze wirklich egal. Das hat jeder von uns wahrscheinlich auch schon erlebt. Ich mag mich erinnern, jetzt ist der Vogel aus dem Nest gefallen. Ich mag mich erinnern, ich musste Militärdienst machen und da musste ich obligatorisch schießen, oder? Oh, ich war ein super Schütze, immer bei den Probeschüssen. Der 2. Schuss ging auch noch, der 3. und dann habe ich nur alles verschwommen gesehen. Und bis am Schluss habe ich die ganze Scheibe verlöchert. Aber so schlecht war ich nicht, es hat gereicht eben mit den guten Schüssen am Anfang. Da musste ich einmal das obligatorisch schießen, natürlich im letzten Moment, zur letzten Stunde, oder? Und ich bin angerauscht gekommen, schon zu spät, von der Arbeit, und ich habe geschossen und noch nie in meinem Leben passiert, ich war so müde, ich habe die Übung nicht erfüllt. Nicht erfüllt! Peinlich, die wollten schon zumachen. Ich habe gesagt, ich möchte noch mal probieren. Sie haben gesehen, wie schlecht ich geschossen habe. Ich habe gesagt, bin nicht sicher, ob das einen Sinn hatte. Habe nochmals Munition gekauft. Und alle Experten vom ganzen Schießstand haben an meinem Gewehr gedreht und gesagt, rechts, links, schau oben hier und so. Und ich habe geschossen wie ein Weltmeister. Und habe die Scheibe verlöchert. Wieder nicht geschafft. Wisst ihr, was einem blüht, wenn man das nicht schafft? Dann geht man einen ganzen Tag schießen. Und ich habe gesagt, Jesus, Ich kann nicht, ich will nicht, ich habe so viel Arbeit in der Kirche, ich will nicht. Mach ein Wunder. Und ich habe gesagt, ich möchte nochmals Munition kaufen. Die wollten aber schießen. Und die haben gesagt, hör mal, du hast wirklich bewiesen, es hat keinen Sinn. Und irgendwie ist ein Wunder geschehen. Sie haben mir nochmal Munition gegeben und gesagt, schnau, dagi, dagi. Und ich spitze das Teil nochmals ab. Und ich schieße. Und am Schluss fehlt mir ein einziger Punkt. Für die Auszeichnung. Das hat so eine komische Stimmung gegeben in diesem Schießbuch, das sage ich euch. Niemand hat das mehr begriffen. Und ich sage es euch, wenn ich müde bin, sehe ich da nichts mehr. Aber für Gott ist alles möglich. Amen. Und deswegen, hey, gehe deinen Glaubensweg so, wie du dich geleitet fühlst. Auch wenn andere Leute sagen, das ist doch Blödsinn. Da erinnere ich mich an einen Gottesmann. Der hat auf ganz großen Bühnen gepredigt, wirklich. Und eines Tages ist er von dieser Bühne gegangen und hat gesagt, mein Auftrag ist jetzt, meine kranke Mutter zu pflegen. Und alle haben ihm gesagt, du spinnst. Du hast so eine Salbung. Gott bestätigt dich so und jetzt gehst du einfach weg. Und er hat gesagt, ich fühle mich so geführt. Nach Jahren ist er wieder auf die Bühne gestiegen, genau mit der gleichen Vollmacht. Halleluja. Gehe deinen Weg in deiner persönlichen Glaubensschule und mach die Dinge, wie du dich geführt weißt, egal was Menschen darüber denken. Aber hör, es ist ganz klar, dass es einen riesigen Unterschied ausmacht, ob du dich von den Verheißungen des Wortes Gottes prägen und bestimmen lässt oder eben nicht. Und auch da musst du herausfinden, was für dich passt und was nicht. Und ich glaube, das Hauptproblem von uns Christen ist nicht, dass wir manche dieser 7000 Verheißungen aus Gottes Wort nicht kennen würden, oder? Aber die Eindrücke dieser sichtbaren Welt bestimmen und prägen uns oft viel stärker als diese wunderbaren Verheißungen und Aussagen aus Gottes Wort. Und wenn wir wissen möchten, was für Glaubensüberzeugungen wir wirklich haben in unserem Herzen, ist es ganz einfach herauszufinden, für uns, aber auch für unsere Mitmenschen. Wir müssen nur einen Tag lang unsere Worte aufnehmen mit dem Handy und am Abend dann einfach anhören und dann weißt du ganz genau, was du glaubst, oder? Was das Herz voll ist, es geht der Mund über. Und die Frage ist, was für eine Sprache sprechen wir? Sprechen wir Deutsch? Sprechen wir Englisch, Französisch, Spanisch, gläubisch oder ungläubisch? Oder? Da wollte Gott... Da schickte Mose ein paar Erkunder ins Land Kanaan. 10 kamen zurück von diesen 12 Kundschaftern, die das Land ausgekundschaftet hatten. Und sie sprachen ungläubisch. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Siehe hier seine Früchte, aber die Leute, die dort wohnen, sind stark und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Anak-Söhne, die Riesen gesehen. Wir können das Land nicht erobern. Das Volk im Land ist viel stärker als wir. Ja, ja, in diesem Land kann man nicht leben. Es verschlingt seine Bewohner. Die haben eine Fantasie gehabt. Sagten sie, alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anaks. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir vor ihnen vorgekommen sein. Wow, wow, wow. Ausdruck ihrer Glaubensüberzeugung von dem, was sie in ihrem Herzen haben. Ungläubig. Und der Kaleb und der Josua, die haben dasselbe gesehen. Gleiche Gefühle gehabt, gleiche Gedanken gehabt, gleiche Stadtmauern gesehen, aber sie sprachen gläubisch. Und ihr Leben war nicht geprägt von dem Geist des Sichtbaren dieser Welt, sondern von dem Geist der Verheißungen des Wortes Gottes, von dem, was Gott gesagt hatte. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir wollen sie verschlingen wie Brot. Halleluja. Ihr Schirm ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr, fürchtet euch nicht vor ihnen. Halleluja. Kaleb und Josua wussten, Gott ist ein unverbesserlicher Optimist. Jawohl. Und es ist doch so. Der Mensch hat durch seine Sünde nicht nur die lebensspendende Beziehung zu seinem Schöpfer verloren. Oh, er hat den Schöpfer mit seiner Sünde grausam verletzt, ihm gewaltig wehgetan, sagt uns Gottes Wort. Wir haben seine Liebe mit Füßen getreten. Wir haben gegen ihn rebelliert. Wir sind unsere eigenen Wege gegangen. Betrachten wir die Welt, betrachten wir den Stress, betrachten wir den Krieg, überall, oder? Die Sünde hat den Menschen völlig heruntergebracht. Wir haben keine Ahnung, wie verkommen, wie verdorben die Sünde uns in Gottes Augen gemacht hat und wie hoffnungslos wir ewig verloren waren. Aber Gott hatte positiven Glauben. Und er hat gesagt, da braucht es zwar unheimlich viel, um diesen Schaden der Sünde wieder gut zu machen, aber da ist noch Hoffnung. Wir finden doch noch eine Lösung. Das hat dieser heilige Gott sich selber, seinen Sohn am Kreuz sterben lassen für uns, dass es doch noch einen Ausweg gibt aus dieser hoffnungslosen Situation. Sag, ist Gott nicht ein unverbesserlicher Optimist? Also, für mich ist das klar. Und er ist es heute noch, denn er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das widerspiegelt Gottes Wort. Schon alleine diese 7000 Verheißungen zeugen davon. Und es gibt Menschen, die haben sich entschieden, diesen Verheißungen Gottes hinzugeben. Eines der größten Vorbilder, ihr wisst, es ist für mich Nehemia. Er war wirklich verstrickt mit Problemen bis dahin. Der Feind hat ihn versucht, wirklich umzubringen. Er hat versucht, die Stadtmauer, einfach dieses Bauprojekt zu stoppen. Und was sagt dieser Nehemia? Er sagt es nicht seinem Volk, er sagt es nicht seinen Reitern. Er sagt es den Reitern ins Gesicht. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, wir seine Diener machen uns ans Werk und bauen. Wow! Der war erfüllt von diesem Geist der Verheißungen aus Gottes Wort. Und das ist meine ganz persönliche Überzeugung. Gott möchte, dass wir von diesem positiven Glaubensoptimismus angesteckt werden. Denn er ist der Gott, der alle Macht hat und er ist der Gott, der über allem steht. Und die Bibel sagt uns, er ist der Gott aller Hoffnung. Und wenn er der Gott aller Hoffnung ist, Entschuldigung, dann ist Hoffnung genug da. Amen. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass der Geist Gottes in uns einen biblisch fundierten, wortbezogenen Optimismus reifen lassen möchte. Keinen doofen Fanatismus. Einen biblisch fundierten, wortbezogenen Optimismus kann in unserem Herzen reifen. Und ich glaube, Gott möchte, dass unsere Gedanken, dass unser Gefühlsleben unter seiner Kontrolle, unter seiner Herrschaft kommt. Er möchte, dass es diszipliniert ist. Er möchte, dass es gesättigt ist. Er möchte, dass es gefühlt ist, getränkt ist, gegründet ist von seinem glasklar positiven Wort. Und es ist einfach positiv. Er möchte, dass das, was Gottes Wort sagt, in uns lebendig wird durch den Geist Gottes, der in uns wohnt. Es ist der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat. So viel Positivität in uns, Halleluja. Und ich persönlich glaube, wenn wir so gemäß den ungefähr 7000 Verheißungen Gottes mit der Gegenwart des Geistes Gottes rechnen im Alltag, wenn wir darauf zählen, dass diese 7000 Verheißungen sich erfüllen in unserem Leben, in unserem Umfeld, dann muss zwangsläufig dieser elende Pessimismus, der vom Teufel von uns eingeimpft worden ist über Jahre, immer mehr in die Knie gehen und sterben. Nochmals, der Glaube unterliegt nicht immer streng mathematischen Gesetzmäßigkeiten. Und du musst mit Gott selber ausmachen, ob du lieber das halbvolle oder das halbleere Glas sehen willst. Du musst mit dem Heiligen Geist selber abmachen und aushalten, wie du in deiner gegebenen Situation entscheiden sollst und wie du in einer Situation reagieren willst. Gott hat mit dir einen ganz persönlichen Glaubensweg. Ich persönlich habe mich entschieden, mich bis am Schluss an Gottes Verheißungen zu halten. Auch wenn ich manchmal nicht verstehe, wieso Gott manchmal eingreift, gemäß seinen wunderbaren Verheißungen und manchmal nicht. Ihr wisst, ich habe für meine Frau gebeten, die 4 Wochen immer tiefer ins Koma abgestürzt ist. Nur noch ein Steinwurf weit weg vom Tod. Und Gott hat sie zurückgeholt, hat sie von einer diagnostizierten Halbseitenlähmung geheilt. Wow! Dann erinnere ich mich zum Beispiel an eine Situation. Da habe ich vor den Eltern für ihren toten Säugling Timon gebetet, der an einem plötzlichen Kindstod gestorben ist. Wieso habe ich das gemacht? Ich habe es gemacht, weil Jesus uns gesagt hat, wir sollen für die Kranken beten. Und Jesus hat uns auch den Auftrag gegeben, auch Tote aufzuerwecken. Und leider ist dieser Timon nicht wieder zum Leben erweckt worden. So gab es dann eine äußerst eindrucksvolle Abdankungsgottesdienst mit all diesen anderen Kindern. Wow! Und jawohl, ich bewege die Frage vor Gott, wieso er manchmal meine Gebete nicht erhört. Aber ich klage ihn niemals an. Und ich mache ihm niemals Vorwürfe. Und wisst ihr was? Das nächste Mal bete ich wieder für ein totes Kind, wenn es darauf ankommen würde. Amen! Es gibt einfach gewisse Dinge, die ich auf dieser Welt mit meinem Spatzenhirn nicht verstehe, weil ich im Moment in der Perspektive zur Ewigkeit jetzt einfach sie noch nicht verstehen kann. Lass das stehen. Ich bin entspannt, ich bin total entspannt. Weißt du wieso? Weil ich weiß, mein himmlischer Daddy ist gut, er ist gut und er will nur das Beste für mich. Und er will, dass meine Gedanken, Glaubensmuskeln gestärkt werden. Er will, dass ich geistig wachse. Er will, dass ich gefördert werde. Und mein himmlischer Daddy macht keine Fehler. Auch wenn ich mal was nicht verstehe. Egal. Mein himmlischer Daddy weiß, um was es geht. Und ich will ihm lernen, Vertrauen. Auch wenn mal gewisse Dinge nicht funktionieren. Ich habe keine Berufung, Tote aufzuerwecken oder Kranke gesund zu machen. Aber ich habe eine Berufung, für Kranke zu beten. Und der Rest muss Gott tun. Amen. Wow. Und deswegen versuche ich mich auch zu disziplinieren, unweise Worte auszusprechen. Weil ich weiß, dass mein Leben von den Worten bestimmt wird, die ich ausspreche. Was wir mit unseren Worten säen, das werden wir später im Leben ernten, oder? Und deswegen ist es ein Blödsinn, törichte Worte auszusprechen. Über unseren Nächsten, über die Regierung, über die Gemeinde, über unser Leben. Es ist ein Blödsinn auszusprechen. Ich bin immer müde, ich kann nicht, ich taug nichts. Es nützt auch nichts, wenn ich Tag und Nacht bete, Herr, nimm doch bitte die Furcht von mir. Wenn ich dauernd bekenne, oh, ich habe Angst. Oh, ich bin nervös. Oh, niemand kann mir mehr helfen. Nein, ich spreche das Wort Gottes aus. Denn Gott hat mir nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Ganz ein anderes Bekenntnis. Jesus, du hast mir Vollmacht verliehen, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird mich beschädigen. Wahrheit des Wortes Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Halleluja. Und hört, jawohl, es ist Kraft im positiven Denken und Bekennen. Ich weiß es. Aber es liegt noch viel, viel, viel mehr Kraft im ausgesprochenen positiven Glauben, der dem Wort Gottes entspricht. Wieso? Wenn wir sprechen, wenn wir proklamieren, entscheiden wir nämlich, welchen Worten in unserer umkämpften Gedankenwelt wir glauben wollen und welchen nicht. Halleluja. Wir können nicht an die Wahrheiten von Gottes Wort glauben und in unserem Herzen Gedanken des Unglaubens pflegen oder sogar auf unseren Lippen dulden, die diesen Wahrheiten widersprechen. Die kompromisslosen Worte von Jesus stillten den Sturm. Sie heilten die Kranken, sie ließen die Toten auferstehen. Amen. Sein ausgesprochenes Wort setzte Wunder frei oder transformierte das Leben von Leuten für immer. Es war die Kraft der Worte, die aus einem glaubenden Herzen kamen, das mit den Wahrheiten und den Worten Gottes gefüllt war. Aber es reicht nicht, wenn wir die Wahrheiten nur bejahen, in unserem Herzen tragen. Wir müssen sie aussprechen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, 1. Timotheus 6, 12. Oh ja, unser Kampf liegt wo? Im Glauben. Und diese Kämpfe spiegeln sich zuerst ab in unseren Gedanken. Und jeder Gedanke, der nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, der müssen wir ablehnen und hinauskicken, oder? Der Philipp hat das gebetet oben im Vorgebet, 2. Korinther 10, 4, sagt uns, dass wir geistliche Waffen haben. Wir haben das Wort Gottes, wir haben das Schwert des Geistes, mit denen wir diese hinterlistigen Gedanken, zum Beispiel der Minderwertigkeit, der Depression, des Nachtragens, der Enttäuschung herauswerfen können. Wir haben göttliche Kraft, mit der wir diese Bauwerke der Krankheit, der Resignation, der elenden Schwarzmalerei, der beherbergten Frustration siegreich überwinden können. Und ich glaube, je mehr wir lernen, Gottes ewige Verheißungen zu proklamieren, zu bekennen, desto mehr werden sie Halt finden in unserem Herzen und werden Realität werden in unserem Leben. Ich komme zum Schluss. Weil Gott nicht lügen kann, ist sein Wort Wahrheit. Es ist die höchste, das höchste Niveau der Realität. Amen. Wenn Gott etwas sagt, dann meint er es. Gottes Wort braucht kein Update. Halleluja. Es ist einmal geschrieben worden und es wird für Ewigkeit gewinnen, bestehen bleiben. Und es ist voll von Verheißungen, guten Verheißungen, positiven Verheißungen, 7000 an der Zahl. Und der König der Prediger Spurgeon hat gesagt, O Mensch, ich flehe dich an, behandle Gottes Verheißungen nicht, als wären sie Kuriositäten in einem Museum, sondern glaube ihnen und um Himmels Willen benutze sie. Kaleb und Josua haben Glauben bewiesen und am Ende ihrer Wanderschaft konnten sie Einzug halten in das Land der Verheißung. Soll ich dir was sagen? Es lag Herrlichkeit, sichtbare Herrlichkeit auf dem Angesicht, auf dem Leben von Kaleb. Der hat gesagt, ich bin heute 85 Jahre alt, so ähnlich wie du, Marie. 85 Jahre. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. 85! Hoffnung für mich! Meine Kraft damals ist so wie meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf als auch um aus- und einzuziehen. Wieso? Weil Gottes Wort Wahrheit ist, weil Gottes Wort Kraft ist, weil Gottes Wort Leben gibt. Ich persönlich glaube, wer regelmäßig Zeit mit Jesus verbringt, wer sich von ihm und seinem Wort prägen, verändern und anstecken lässt, der kann einfach nicht pessimistisch bleiben, weil Jesus einfach ein unverbesserlicher Optimist ist. Amen. Jesus hat uns kein Leben auf Rosen gebettet versprochen. Im Gegenteil. Es mag noch einiges kommen. Falsch. Es wird noch einiges Schwieriges kommen. Aber all diese Schwierigkeiten werden wir zusammen mit Jesus, dem guten Hirten, durchgehen können. Halleluja. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Ich werde bei euch sein bis ans Ende der Zeit. Ich werde dich nicht versäumen, noch verlassen. Es gibt Geheimnisse. Es gibt keine völligen Gesetzmäßigkeiten des Glaubens. Aber es gibt einen Prozess. Und das ist nicht eine Strafe für dein Leben, sondern ein Vorrecht. Wow, der Gott der Himmels und der Erde hat einen persönlichen Glaubensprozess für dich vorgesehen. So wichtig bist du ihm. Und er führt dich Tag für Tag. Und wenn es durch ein Tal geht, sagt David, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er ist bei mir. Da geht es wieder um diese Beziehung, um dieses Vertrauen lernen. Verstehen wir das? Gott ist ein guter Gott. Herr, wir möchten dir danken. Unser Leben auf dieser Welt, die durcheinander gekommen ist durch die Sünde, verstehen wir manchmal nicht. Ist manchmal schwierig, ist manchmal umkämpft, bringt uns manchmal zum Weinen. Aber wir möchten dir danken, dass du uns versprochen hast, nie zu versäumen noch zu verlassen. Halleluja. Danke, Jesus, dass du uns gesagt hast, du wirst immer bei uns sein. Und danke, dass du uns auf dieser Pilgerreise mitnimmst, Herr. Dass du uns begleitest, dass wir dich kennenlernen dürfen, wie du eingreifst in unser Leben, wie du unsere Gebete hörst. Ich bete für mich und für uns alle, dass wir dich immer besser kennenlernen können. Herr, dass wir immer dich besser vertrauen lernen können. Dass wir diese schwierigen Wüstenzeiten, diese Stürme nicht immer nur einfach absprechen und vergessen möchten, sondern dass wir glauben möchten, es hat einen Sinn. Gott wird uns nie etwas zutrauen, das über unserem Vermögen ist. Halleluja. Es ist uns geschenkt, damit wir diesen herrlichen, gigantischen Herr der Herren und König der Könige besser kennenlernen. Bis wir eines Tages vom Glauben ins Schauen kommen, Herr. Was wird das für ein Tag sein? Aber danke, Herr, dass du mit uns bist. Dass du uns auch einfach hilfst in diesen Dingen, die wir nicht verstehen, Herr. Wie diese Glaubenshelden, die geglaubt haben bis am Schluss und doch nicht erreicht haben, was du ihnen versprochen hast. Du bist ein guter Gott. Du hast gute Absichten mit uns. Oh, ich möchte dir danken für deine persönliche Note dieser Beziehung mit dir, Herr. Dass es aus Liebesbeziehung bestimmt ist, Jesus. Danke, Herr, dass du uns begleitest, Herr. Danke, dass du Menschen auch wirklich von Sieg zu Sieg führst, Herr. Wir haben besprochen, Herr, von diesen positiven Verheißungen deines Wortes. Und gib jedem von uns den Mut, so zu leben, so zu glauben, wie wir uns gefühlt führen, Herr. Aber lass uns zunehmen in dem Getränktsein von deinem Wort, von deinen Wahrheiten. Wir möchten dir von ganzem Herzen danken. Halleluja. Amen. Ist Gott nicht ein guter Gott? Er hat einen persönlichen Glaubensweg für dich. Du bist ihm so wichtig. Ich finde das sensationell. Amen. Jetzt singen wir noch ein Lied. Amen.